Vielen Dank. Verehrte liebe Schwestern und Brüder, heute denken wir mit Bewegung daran, was wir heute Morgen in der Zeitung gelesen haben, dass unser langjähriger Landesbischof Helmut Klass gestorben ist, nachdem er sehr schwach geworden war. Einer unserer schwäbischen Bischöfe hat gern das Wort gesagt, die Hauptsache ist eben, dass die Hauptsache bleibt. Und alle haben genickt, die eine haben gedacht, Hauptsache, dass man jeden Morgen gesund aufstehen kann. Und die anderen haben gedacht, die Hauptsache ist, dass Jesus der Herr meines Lebens ist. Man muss dann sonntags zusagen, was die Hauptsache ist. Darum, Entschuldigung, die Frage, was ist denn die Hauptsache an unserem Christenglauben? Das ist die Hauptsache. Die einen sagen, also eine Kirchenzwingerei, Hauptsache ist, dass man anständiger Mensch ist, das ist Hauptsache vom Christentum. Und die anderen sagen, ja, nein, die Hauptsache ist, dass es unter das Wort kommt und dass das Frucht ist. Und die Dritten sagen, die Hauptsache ist, dass wir politisch und sozial die Welt verändern. Und die Vierten sagen, nein, die Hauptsache ist, dass wir zur Ruhe kommen, Meditation. Dann gibt es wieder andere, die sagen, nein, Hauptsache ist der Lobpreis, die Anbetung. Kommen die anderen und sagen, nein, Glaubenstaufe, die Kindertaufe hat gar keinen Wert, aber Glaubenstaufe, das ist wichtig. Jetzt, wenn man aus dem Streit ausbrechen will und sagt, ich will alles recht und gut, aber da hat sich die Christenheit schon seit 2000 Jahren etwas gestritten. Was ist denn in der Bibel die Hauptsache? Ja, sagen die einen, 10 Gebote. Dass man anständig lebt nach, sagt nicht, nein, Bergpredigt ist wichtig. Da ist eigentlich schon alles zusammengefasst, was ihr wollt, dass euch die Nächsten, die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Drittens sagt er, Vater unser, da ist alles drin. Könnte ich nur endlos weitermachen. Es gibt so viele Stimmen. Was ist die Hauptsache am christlichen Glauben? Das steht in der Bibel. Ich habe beinahe gesagt, Hauptsache ist, dass man Bibel mitbringt zu Bibeltagen. Aber ich will Sie nicht mehr plagen mit dieser Sache. Hebräerbrief ist ziemlich weit hinten in der Bibel. Hebräer 8. Also wenn Sie von hinten her aufschlagen, das Neue Testament, die Bibel, kommt zuerst die Offenbarung, dann der Jakobusbrief und dann sind Sie schon beim Hebräerbrief. Hebräer 8, Vers 1. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Gemeint ist der Christliche. Das ist die Hauptsache. Doppelpunkt. Und jetzt, was kommt? Wir haben einen hohen Priester, der sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Da halte mal, was soll denn das? Das soll die Hauptsache sein, so was Komisches. Wir haben einen hohen Priester, der sitzt, was haben wir nie gehört? Versucht das nicht, in der Bibel. Deshalb lassen Sie mich ein wenig dem entlang gehen, denn da ist Jesus gemeint. Von dem wir im Glaubensbekenntnis sagen, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Er ist als Hohepriester dort. Was ist gemeint? So, im Alten Testament finden wir die schreckliche Sache, dass das Volk Israel, das Volk Gottes, Gott erwählt hat. Ihr seid meine Leute. Ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Ihr seid von mir geschützt wie ein Auge im Augapfel, wie ein Adler seine Jungen herausführt und sie trägt, so habe ich euch getragen. Und viele von uns können es auch so sagen. Mich hast du auf Adlerflügeln oft getragen, Väter. Und dann passiert hinumgucke, wie das Volk Israel abfällt von Gott. Dass sie Dinge tun, über die sie eigentlich selber erschrecken. Kennen Sie das? Dass einem peinlich ist, im Spiegel zu schauen. Wenn wieder der Gaul mit einem durchgegangen ist. Ich habe es doch so vorgenommen, dass ich lieb und anständig und hilfreich bin. Es gibt Volk Sünde. Und da hat Gott gesagt, einmal im Jahr kann geschehen, was sonst gar nicht möglich ist. Die Stiftshütte hatte einen Vorhang, die Stiftshütte getrennt vom Allerheiligsten. Da war die Bundeslade mit den Tafeln des Bundes. Und da will ich wohnen. Ihr dürft nicht in meine Nähe kommen, das könnt ihr nicht aushalten. Ihr würdet vergehen. Aber einmal im Jahr darf der hohe Priester, der Ausgewählte unter den Priestern, an dem kein Falsch ist, keine Narbe, keine krumme Nase, keine Platte auf dem Kopf, ich könnte schon lange nicht mehr hohe Priester sein, körperlich völlig intakt. Und er soll leinene Beinkleider anziehen, einen leinen Bund und seinen Körper gewaschen haben und muss Opfer für sich bringen, für seine Sünden. Und dann darf er für einen Augenblick hinein in die Nähe Gottes, um das Opfer fürs Volk zu bringen. Herr, vergib ihnen. Der hohe Priester ist einer, der für Menschen, die schuldig geworden sind, vor Gott eintritt. Was muss der gezittert haben? Der heiligen Gegenwart Gottes. Und dann durfte er hinausgehen und den Segen aufs Volk legen. Wir spielen heute so mit dem Begriff Segen. Ich lasse jetzt noch auf unsere Ehe einsegnen. Ja, bezahlt er muss voll mit, dann muss er ausschieben. Ja, ich muss probieren, jetzt machen wir auch eine kirchliche Einsegnung. Wir spielen damit. In der Kirche wird heute alles Mögliche soll gesegnet werden. Wenn Fürbitte getan ist für Sünder, könnt ihr den Segen aufs Volk legen. Der Herr segnet dich und behütet dich. Wenn die Schuld abgetan ist, dann gibt es Segen. So ein bisschen einen Blick getan, was der hohe Priester ist. Einmal im Jahr. Was denken Sie, wie es für einen Israeliten, der sich Gewissen gemacht hat über das, was falsch gelaufen ist, war, wenn er gedacht hat, jetzt war es schon vor 4 Monaten, dass der hohe Priester hineingegangen ist und ich merke, bei mir geht es zum Sterben, hat sich doch inzwischen so viel Schuld angesammelt. Kann ich damit vor Gott reden oder gilt der Versöhnungstag jetzt auch noch voraus für die Sünde, die ich inzwischen getan habe? Wir müssten eigentlich einen hohen Priester haben, der dauernd bei Gott ist, der dauernd für mich eintritt. Und deshalb war es für Israel so eine riesengroße Erwartung, dass der Psalm 110 gesagt hat, Gott spricht einmal, setz dich zu meiner Rechten. Sei zu meiner Rechten. Bis dass ich lege die Feinde zum Schemel deiner Füße. Du bist mir ein Priester. Ewiglich. Lesen Sie mal Psalm 110 durch. Unser lieber Professor Martin Hengel in Tübingen hat gesagt, war mir auch ganz neu, der Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten, ist das meist zitierte alttestamentliche Wort im Neuen Testament. Ist klar, im Neuen Testament am öftesten zitiert. Das war den Christen von Anfang an wichtig. Mein Jesus ist vor Gott Tag und Nacht als Priester ewiglich, der tritt vor Gott für mich ein. Ich habe in diesem ja, manchen Vortrag halten dürfen über Ludwig Hofacker, den großen Erweckungsprediger unseres Landes. Vor 200 Jahren ist er geboren in Wildbad, deshalb haben wir immer wieder Geburtstagfeiern gehalten, an ihn erinnert. An diesen jungen Mann, der gerade 30 Jahre geworden gestorben ist. Er war eigentlich vom Studium an in Tübingen ein durch und durch kranker, geschwächter Mann. Begabt aber an Körper und Seele und Nerven geschwächt bis dort hinaus. Bis dann die Tuberkulose seinen Leib vollends zerfressen hat. Nach seinem Examen hat er eine Art Nervenzusammenbruch gehabt, 28 in Tübingen, und konnte 2,5 Jahre lang nicht Vikar sein. Man hat es probiert in Stetten, Brems und in Bliningen, aber es ging nicht. Er konnte Sonne nicht aushalten. Er saß unter dem Schatten eines Baumes da in der Stuttgarter Hauptstädterstraße. Und dann plötzlich sein Vater, der Herr Amtsdekan, schwer krank geworden, und das Stuttgarter Konsistorium hat gesagt, jetzt soll es mal der Ludwig Hofacker probieren mit Predigt. Und dann hat Gott, wie es oft schon getan hat, also seinen schwachen Werkzeugen eine besondere Vollmacht gegeben hat, hat diesem Ludwig Hofacker, dem man die Krankheit ansah, seinen geschwächten Körper, eine Predigtgabe geschenkt, dass aus der Umgebung von 6 Stunden die Leute nach Stuttgart gelaufen sind. Man musste 2 Stunden vor Beginn des Gottesdienstes in der Leonhardskirche sein, um überhaupt noch einen Stehplatz zu bekommen. Sie haben Leitern an die Wände gestellt, um durch die Fenster noch was mitzubekommen. Und sein Freund, der Albert Knapp, gleichaltrig wie Ludwig Hofacker, bisschen Lebemann, großer Künstler, Dichter, hat sich lange überlegt, ob ich überhaupt Pfarrer sein kann, und kam in einen dieser Gottesdienste, gerade noch einen Stehplatz bekommen an der Empore. Und dann beschreibt er, es war wie ein wogendes Ehrenfeld. In der Erwartung, was Gott uns zu sagen hat, der Mensch Hofacker war plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Und dann sei Hofacker mit seinem schmalen, bleichen Gesicht auf der Kanzel gestanden. Und so berichtet Knapp, habe hineingerufen in die große Leonhardskirche: Wir haben einen hohen Priester. Hofacker hat Stuttgarter Schwäbisch gesprochen, deshalb hat er nicht hohe Priester gesagt, sondern hohe Priester, gell? Und dann habe er sich zur Rechten gewandt, zur Empore, und hat hinaufgerufen: Wir haben einen hohen Priester. Und dann zur Linken: Wir haben einen hohen Priester. Und dann hat er ausgeführt. So hat Jesus, der hohe Priester, für uns gebetet, wie es im Evangelium steht. Der Gärtner sagt: Lass ihn noch dies Jahr diesen unfruchtbaren Baum, bis dass ich um ihn grabe und dünge ihn. Und hat gesagt: Ihr seid solche Bäume, wenn ihr hier überhaupt noch lebt, ist nicht eure Gesundheit, sondern weil der Herr Jesus längst vor Gott für euch gebetet hat. Gott, lass ihn noch, ob es vielleicht Frucht gibt in diesem Leben. Und der Hofacker hat ausgeführt: Jesus, der hohe Priester, war Mensch wie wir. Er kann Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten. Er ist auch versucht worden, wie wir, aber ohne Sünde. Er weiß, wo wir angefochten sind. Wir haben einen solchen hohen Priester, der vor Gott ist und für uns eintritt, so wie er zu einem Petrus gesagt hat: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Petrus hat gemeint: Ja, vielleicht die anderen verlassen dich, aber ich bin voll da. Auf mich kann ich dich verlassen. Jesus hat gesagt: Ich weiß doch, wie der Teufel ist, der hat auch dich im Visier. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Stellen Sie vor, der Herr Jesus, bevor wir heute Morgen
erste Gebet zu ihm gerichtet haben, stotterte. Luthers Morgensegen hat Jesus schon für uns gebetet als der hohe Priester. Du bist mir Priester, ewiglich, nicht bloß einmal im Jahr, der Mitleiden haben kann mit unseren Schwachheiten. Wir haben im Neuen Testament das hohe priesterliche Gebet. Johannes 17. Man nennt es das hohe priesterliche Gebet, weil so Jesus gebetet hat. Vater, nimm mich hinein in deine Herrlichkeit, aber vergiss nicht, da die Jünger, die du mir gegeben hast, meine Gemeinde, sie sind mitten in der Welt, angefochten von der Welt. Sie sollen mitgerissen werden von all den Strudeln dieser Welt, die übersetzt ist, bitte. Vater, erhalte sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Umgib sie nicht bloß mit der Lüge, sondern mit der Wahrheit deines Wortes. Hab Acht auf sie. Dann kommt der schöne Vers. Ich bitte dich nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen werden. Herr, ich bitte dich, für die, die durch euer Blasen wieder erinnert werden, dass es Gott gibt. Ich bitte dich für die, die für euch Kinderkirchhelfer etwas von Jesus hören und Zutrauen gewinnen. Nicht wir müssen es machen, als Jungscharleiter, als Pfarrer. Ich bitte dich für die, die durch den Dienst von Pfarrer Kurz durch Beerdigungsansprache zum Glauben kommen wird, hat der Jesus schon in unsere Fürbitte hineingenommen. Das hohe priesterliche Beten Jesu für uns, das ist die Hauptsache. Der Ludwig Hofacker hat ein seelsorgerliches Gespür gehabt, wie wichtig das ist. Schon zu seiner Zeit hat man gesagt, was soll das Reden vom hohen Priester? Ja, die katholische Kirche weiß, dass viele katholische Christen mehr Wert legen auf die Fürbitte, auf den Josef und Bartholomäus und die Maria, heilige Mutter Gottes, bitte für uns, als auf die Messe oder sonst etwas. Für uns ist doch gut, wenn wir auf irgendeinem Amt einen Bekannten haben oder Väterle. Also ich kriege jedes Mal Schweißausbrüche, wenn ich meine Einkommensteuererklärung machen muss. Nicht, weil ich so viel verdiene, aber ich komme einfach nicht zurecht. Ich verstehe zu wenig davon. Mein Sohn versteht was. Ich sage, so, Erde, hilf mir mal da. Was ist das falsch, Eintrage? Gut, wenn man jemanden hat, der es versteht und bei den entscheidenden Stellen sagt, wenn Sie mal ein bisschen großzügig das Gesuch angucken, mein Vater hat es nicht richtig ausgefüllt, gell? Gut, wenn jemand für uns eintritt. Der Gedanke der Fürbitter, dass sie für andere eintreten, aber wenn das stimmt, dass der Jesus vor dem Vater ist und für uns eintritt, dann brauche ich keine Fürbitter. Dann brauche ich keine aus dem zweiten Glied, so heilig sie sein mögen. Das ist der Beste vor dem Vater, der mich durch und durch versteht. Und der ein Recht hat, der sich nicht heiligen muss wie der hohe Priester durch neue Kleider und durch Opfer, wie er vor Gott treten kann, sondern der ein Recht hat, vor Gott zu sein, der tritt für mich ein. Aber sage ich dauernd, der tritt für mich ein. Manche sagen, ja, was tut der Herr Jesus, der erhöht ist zur Rechten des Vaters? Das ist die Hauptsache. Wir haben einen hohen Priester, der da sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät. Was tut der Herr Jesus zur Rechten des Vaters? Warten bis der große Tag der Erneuerung unserer Welt von Himmel und Erde kommt und sein ewiges Reich antritt, ruht er sich aus von den Strapazen der Erdentage? Nein, er tritt für uns ein. Und jetzt sind drei Stellen, die Sie sich in der Bibel merken müssen. Schreiben Sie hinten hinein mit Bleistift oder mit Kugelschreiber, die letzte Seite Ihrer Bibel. Römer 8, Vers 34. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 34. Wir haben schon mal in diesen Tagen von dem Sohn gehört, den Gott dahin gegeben hat. Und da heißt Vers 34, wer will verdammen? Vieles kann mich verdammen. Ich klage mich doch oft selber an. Was für Dummheiten habe ich wieder gemacht? Und noch mehr gibt es Menschen, die sagen, oh, was ich vom Wolf Schäfbuch weiß. Oh, was über den gesprochen wird. Verdammung. Und erst recht der große Verkläger in der Bibel heißt vom Teufel, der sagt, da hat doch nicht gestimmt, und guck doch mal da, Gott, der soll wirklich zu dir gehören. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Schreiben Sie sich diesen Vers auf, wenn Ihnen die Sünden einfallen, die Pannen Ihres Lebens, was Sie versäumt haben. Er tritt für mich ein vor Gott, er ist der hohe Priester. Ja, vielleicht bin ich gar nicht wert. Vielleicht sagt Jesus, also Entschuldigung, ich habe dir es zwar angeboten, aber vorbei. Du hast so lange keinen Wert drauf gelegt. Nein, nein, da ist auch so viel falsch gelaufen. Mit dir bin ich blamiert. Nein! 1. Johannes 2. Jetzt müssen Sie aufschlagen, ziemlich weit hinten. 1. Johannes 2, Vers 1. Und wenn Sie nicht aufschlagen, merken Sie im Kopf, Römer 8, 34, 1. Johannes 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Nehmen Sie einen Rechtsanwalt. Wenn Sie zum Rechtsanwalt kommen und sagen, ich habe ein ganz komisches Problem, es sind ein paar Dinge falsch gelaufen, ich habe nicht aufgepasst und habe einen anderen Wagen beschädigt, können Sie meinen Fall mit übernehmen? Da sagt der Rechtsanwalt nicht, oh nein, ich nehme bloß Fälle, wo Leute gut fahren sind. Das wäre einfach, nicht? Der ist spezialisiert für Leute, die schuldig geworden sind. Für die tritt er ein. Dazu hat er studiert. Für schwierige Fälle. Und der Jesus ist der Fürsprecher für schwierige Fälle wie für mich. Und vielleicht auch für Sie. Wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus, der gerecht ist. Die dritte Stelle ist die Suchaufgabe. Wir haben angefangen mit Römer 8, Hebräer 8. Schauen Sie mal zu Hause nach, ob Sie eine Stelle finden in Hebräer 7, ein paar Verse vor 8,1 und in Hebräer 9, wo das drin steht, er ist alle Zeit vor dem Vater und bittet für uns. Hebräer 7, 9. Das ist die Hauptsache, wovon wir reden. Auch die Hauptsache von den drei Abenden über Prophet, Sohn, Menschensohn. Hier wird es hautnah für uns. Hier wird es heiß für uns. Wer von uns kann denn sagen, lieber Gott, also, wenn alle so leben würden wie ich, dann wäre es gut in dieser Welt. Ich kann einmal getrost vor Gott hintreten. Wer das sagt, hat nie begriffen, die Heiligkeit Gottes. Und was man im Leben alles kaputt machen kann. Nein, das ist die Hauptsache. Wir haben vor dem heiligen Gott Jesus als hohen Priester, als Fürsprecher. Dass mein Bürge für mich spricht, das ist meine Zuversicht. Ich habe Ihnen schon erzählt, dass ich die Jahre des Krieges ab 43 drüben in Hülben zur Sicherheit verbringen durfte. Da ist Ende 1943 einer der Onkel gekommen auf Heimaturlaub. Er war in Ostpreußen zu Hause, aber hat seine Mutter in Hülben besucht. Und bevor er wieder in den Osten ist, 3 Monate später war er gefallen, hat er sich ans Klavier gesetzt. Er konnte großartig, ohne Noten, Klavier spielen und hat gespielt und gesungen: Wie bist du mir so innig gut, mein hoher Priester, du. Es war mir damals als 14-Jährigen ganz fremd, dass das ein Trost sein soll. Wie bist du mir so innig gut, mein hoher Priester, du. Wie teuer und kostbar fließt dein Blut, bringt mich bei Gott in Ruhe. Aber so konnte er als junger Mann in den Tod hineingehen. Und liebe Brüder und Schwestern, so will ich, dass wir den Rest unseres Lebens zur Ewigkeit entgegenleben. Ist doch ganz egal, wie lang wir leben und was in unser Leben hineingeordnet ist, solange das klar ist. Wir haben einen hohen Priester, der in dem Augenblick, wenn ich nicht mehr den Mund auftun kann vor dem heiligen Gott, für mich eintritt und sagt: für den trete ich ein, Vater. Den darfst du nicht fallen lassen. Die kommt in dein Reich. Dass mein Bürger für mich spricht, das ist meine Zuversicht. Amen. Wir wollen sitzen bleiben und beten. Herr Jesus, nun danken wir dir, dass das dein Fürbitten ist vor dem Vater. Schon lange, und ist meist gar nicht bewusst geworden, dass wir nicht abgemäht sind aus deinem Garten. Als Pflanzen, die das Land hindern, verdanken wir deinem Fürsprechen und hilf, dass in unserem Leben zur Frucht kommt, zu einer ganzen Sache. Bitten dich für diese Gemeinden hier oben im Sonnenbühl. Wir danken dir für alles, was du getan hast in Jahrzehnten und Jahrhunderten. Aber gib, Herr, dass du nicht umsonst vor dem Vater stehst, umsonst für uns bittest, sondern lass uns hineingenommen sein in deine Fürbitte. Amen. Bevor wir etwas singen, noch ein Beispiel. Ich habe in Stuttgart einen wunderbaren Stadtmissionar Vogelgesang gehabt. Tollen Gemeindeaufbau gemacht. All die Bücher, die heute geschrieben werden, kann man vergessen, wenn man das aufnehmen würde, was der Herr Vogelgesang in der Gemeinde gemacht hat. Der konnte erzählen. Und er hat einmal erzählt von einem Jurastudenten, der offenbar während seines Studiums nicht sehr viel gearbeitet hat. Und als deshalb das Examen kam, hat er nach Hause geschrieben: Die Mutter und die Schwester, betet für mich, dass ich durchkomme. Und wirklich, das Wunder ist geschehen, er hat das Examen bestanden. Damals gab es noch kein Fax und Telefon, hat Mr. Becker in der Ecke gehabt. Er hat ein Telegramm geschickt. Wisst ihr kaum mehr, was ein Telegramm ist? Also Telegramm geschickt, Prüfung bestanden, Gebet einstellen. Wir haben damals auch gelächelt und doch zugleich gemerkt, so geht's doch nicht. Sie können ja auch sagen, oh, wenn der Fürbitter für mich redet vor Gott, dann brauche ich ja nicht mehr beten. Unser Beten, das stotternde Beten, ist ja bloß ein Einklinken in die große Fürbitte Jesu. Wenn wir ein paar Namen sagen, Situationen, ist das ein Hineinfüttern, ein Ja sagen. Ja, mach weiter mit deiner Fürbitte, du kannst perfekter, aber hier habe ich Anliegen, das ist mir wichtig. Und an unserem Beten wird es deutlich, ob uns die Fürbitte Jesu wichtig ist oder ob unser ganzes Leben eigentlich sagt, Gebet einstellen. Ich brauch's nicht. Oder ob unser Leben drauf gestimmt ist, bitte mach weiter, wenn das Beten deine Fürbitte so herrlich ist.